Parallelwelten, der Podcast von
Tanja
und Rick.
Denn deine Beine hören niemals auf. Wir machen Giro. Wir machen
Giro. Man muss dazu wissen, das ist schon das zweite Intro von Tanja. Und es wird an dieser Stelle ah, nicht besser.
Also einfach Abbruch, Storno. Hallo Rick Zabel.
Hallo Tanja Ehrat. Hallo Tanja. Ich sitze in der Waschküche. Eine komische Aufnahmesituation.
Ja, so sieht's auch. Ist es hinter dir ein Staubsaugroboter?
Ja, aber der wird nicht mehr benutzt, deswegen steht er oben im Schrank. Ich sitze in der Waschküche, weil eigentlich wollten wir ja später abends aufnehmen. Jetzt haben wir doch umdisponiert, nehmen schon nachmittags auf. Das fällt aber in den gleichen Zeitraum.
Man muss sagen, der Nachmittag von Rick Zabel, wir haben 18 Uhr. Also ich meine, klar, ja. Wenn man um 10 aufsteht, ja, dann gilt das vielleicht noch als Nachmittag.
Nee, ich muss Kinder in den Kindergarten bringen, da ist nichts mit 10 Uhr aufstehen.
Leonie muss Kinder in den Kindergarten
bringen.
Das stimmt
doch gar nicht, Heute habe ich die Kids gebracht.
Wir folgen alle deiner Frau spätestens seit der letzten gemeinsamen Folge und wir kennen die Wahrheit.
Nein. Also ich habe die Kids heute in den Kindergarten gebracht. Da ist man 7.45 Uhr, 8 Uhr steht man da auf der Matte. Das heißt, ja gut, 18 Uhr ist ja trotzdem Nachmittag. Ne? Also Nachmittag, je nachdem wie man das definiert. Ist ja auch egal, du hattest eigentlich gesagt 19.30, 20 Uhr, da schlafen meine Kinder, das wäre perfekt gewesen. Jetzt nehmen wir halt ein bisschen früher auf und das fällt genau in die Situation, dass mein Schwiegervater 2-3 Zimmer weiter im Kinderzimmer Sachen an die Wand bohrt. Deswegen habe ich mich weit weg verzogen, damit man das Bohren hoffentlich nicht hört.
Ja, und ich musste dich ja auch nur deshalb vertrösten, weil ich meinen Tag dann mit wahren Radsportgrößen verbringen möchte. Ich möchte nämlich mit Tim Thorn-Teutenberg, Jan Kuhn und Hannes, ich weiß nicht, ob Hannes Wilksch oder ein anderer Hannes, aber einem der Hannese zu Abend essen.
Kenne ich alle drei nicht.
Tim wirst ja nächstes Jahr kennenlernen.
Spaß, spätestens. Leute, Spaß. Ey. Aber direkt, ey, wir sind direkt in einer guten Laune hier.
Ja, man muss auch sagen, ich bin diese Woche auch ein bisschen auf Krawall gewürstet.
Wirklich? Das merkt man gar nicht.
Wir haben bisher noch, wie viele, sag ich mal, neutrale bis positive Nachrichten haben wir diese Woche schon ausgetauscht?
Keine.
Ja, und wir haben schon viele Nachrichten ausgetauscht.
Tanja ist nervös. Wisst ihr Leute, wir haben ja Sonntag Live-Podcast in Frankfurt und man merkt immer in so einen Wochen, Tanja Ehrat ist dann so ein bisschen angespannt. Die ist ein bisschen nervös, die ist angespannt, aber ich nehme es direkt mal vorweg. Umso schöner ist Tanja Ehrat nach dem Auftritt, wenn dann die Last abgefallen ist, wenn sie so richtig glücklich ist. Das ist so die Tanja, die ich am liebsten mag. Das ist so ähnlich wie bei meiner Frau, Leo, die kann jetzt nach 1,5 Jahren ohne Alkohol, fängt die wieder an, Weißwein zu trinken. Und ich sage immer zu ihr, wenn du Alkohol trinkst, mag ich dich am liebsten, weil dann bist du echt lustig.
Das ist immer gut, wenn man seinen Partner nur im Sofa trägt. tatsächlich liegt es gar nicht daran, dass ich so nervös bin, sondern einfach, ich sag's mal so, wir gehen nur sehr unterschiedlich mit Planung um. Und ich würde sagen, du, Bene und Julian, seid euch da sehr ähnlich und treibt mich in den Wahnsinn.
Wir improvisieren halt. Ne? Wir gehen auf die Bühne, wir haben einen groben Fahrplan, da läuft das schon. Während Tanja wirklich bis ins kleinste Detail ein Programm auf die Beine stellen will. Und da muss ich sagen, ohne Proben ganz nach oben ist da eher mein Motto. Und damit bin ich bis jetzt auch immer gut gefahren. Würde ich sagen, wenn gestern nicht ein Laudatio gewesen wäre, die ich hätte halten müssen. Und naja, ich sag mal so, da hat das so semi-gut geklappt.
Was hast du denn so gesagt? Also hast du was gesagt? Oder ich hab nur gerade eben den Reel von Micha Fritz gesehen. Da ist nur sind so drei Worte von dir reingeschnitten. Und ich habe mich gefragt, sind die drei Worte nur reingeschnitten, weil der Rest ein bisschen Müll war? Oder,
Nein, also
sag doch
ich
glaub, mal.
So schlimm, wie es sich auf der Bühne angefühlt hat, war es dann im Nachhinein nicht. Ich habe noch ein Video bekommen, wo ich mir dachte, ja, okay. Man muss fairerweise schon sagen, es gab drei Leute, die an diesem Abend eine Laudatio halten mussten. Und da war ich schon ganz klar auf Platz drei. Also da gibt's auf jeden Fall gar keine Diskussion. Weil das waren beides Leute, die sich sehr darauf vorbereitet haben, kann man sagen. Um mal auszuholen, die Geschichte zu erzählen, man kann das eigentlich auch wirklich als, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wollte den Leuten von Viva Con Aqua einfach einen Gefallen tun, aber als persönlichen Fail der Woche würde ich es trotzdem bezeichnen, weil ich eben genau mit dieser Herangehensweise schon dann ein bisschen auf die Schnauze gefallen bin. Also ich habe eben...
Die Frage ist auch, ob du ihn wirklich in der Mitte gefallen getan
hast. Ja, wie auch immer. Ich werde jetzt nochmal die Geschichte erzählen, dann kann das ja jede Hörerin und jeder Hörer und auch du für dich selbst entscheiden. Es war so, dass ich vor 2 Wochen nach meinem letzten Rennen Paris-Tours in die Offseason gegangen bin. Und da hatte ich mir eigentlich vorgenommen, wenig am Handy zu sein, viel Zeit mit der Familie zu verbringen. Und in diesem Zeitraum, relativ am Anfang, hat mich Michael Fritz angerufen und gesagt, pass auf, wir kriegen einen Preis für beim Filmfestival NRW für politisches Engagement. Und wir haben dann eine Kampagne eingereicht, das ist ein Filmfestival und wir haben den 3. Platz gemacht. Wir brauchen jemanden, der Laudatio hält, willst du es nicht für uns machen? Und da ist es so sehr weit weg erschienen. Und wer Micha Fritz auch kennt, ich würde sagen, er ist ein ähnlicher Typ wie ich. Also der wäre da auch relativ unvorbereitet rangegangen. Und deswegen hat er auch gesagt, das ist gar kein Stress. Geh da hin, sag ein paar Worte und dann bist du fertig. Und da habe ich mich auch so ein bisschen reinlabern lassen, wäre das falsche Wort. Aber habe ich schon gesagt, ja komm, dann mache ich das eben. Und dann habe ich auch aufgelegt und dann war das eigentlich so für mich erledigt, das Thema. Ich gehe dann irgendwann mal nachmittags dahin zu dieser Veranstaltung, sag ein paar Worte und gut ist. Ich muss sagen, als dann gestern der Tag gekommen ist, bin ich schon ein bisschen nervös morgens aufgewacht. Dann habe ich mich auch so ein bisschen damit beschäftigt, was da so auf mich zukommt. Dann dachte ich immer noch, ja, das kriege ich schon irgendwie hin. Aber spätestens, als die Veranstaltung losging und als allererstes der Minister für politische Entwicklung in NRW und politisches Engagement eine Rede gehalten hat und so ein bisschen die Konflikte der heutigen Zeit, also der Krieg in der Ukraine, Russland war großes Thema, gerade auch die Kriegssituation in Israel, Palästina und dass wir uns in einer Zeitenwende befinden, habe ich dann schon gemerkt, yo, ich bin wahrscheinlich der Einzige hier im Raum, der sein Abi abgebrochen hat. Und dann darauf folgend, gab es dann eine 10- oder 15-minütige Keynote zum Thema Zeitenwende von einer Doktorprofessorin in Bonn, aus der Uni Bonn. Und dann wurden diese 8 Filme, die es in die Endrunde geschafft haben, wurden gezeigt in einem kleinen zusammengeschnittenen Film. Und direkt danach, also nachdem, sag ich mal, die Fallhöhe sehr hoch war, wurde dann gesagt, ja, und jetzt kommt der Laudator für den 3. Platz auf die Bühne, Rick Zabel, er ist Radrennfahrer. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen und ich sag mal, das, was ich mir so zusammengelegt hatte, hat dann auch so schlagartig mein Gehirn verlassen, in dem Moment, als ich die Bühne betrat.
Wie viele Leute waren denn da?
200. Also 200. Okay. Also bei einem Live-Podcast sind mehr Leute da bei uns, deswegen dachte ich bin auf gar keinen Fall aufgeregt. Aber diese ganze Szenerie hat dann dazu geführt, dass halt ich mir dachte, okay, es wird jeder merken, dass ich wirklich wenig Ahnung habe über dieses Thema, wo wir jetzt gerade reden. Ich bin ganz weit weg davon, Experte zu sein. Und man muss auch einfach sagen, also die anderen Laudatoren und Laudatorinnen, die waren halt einfach im Thema drin. Die wussten,
worum es geht,
kann man sagen. Also ich wusste natürlich auch, worum die Kampagne von Viva Con Agua geht, aber die anderen beiden Autoren, die haben sich an das Pult gestellt und die haben eine richtige Rede ausgearbeitet, die sie dann vorgetragen haben. Zum Teil abgelesen, aber zum Teil auch auswendig gelernt. Also das kam schon sehr souverän rüber. Und ich bin dann auf die Bühne gegangen und habe damit gestartet, dass ich gesagt habe, ja, ich will Viva Con Agua erstmal zum 3. Platz gratulieren. Und dann habe ich...
Da hat man den Radrennfahrer
gemacht. Dann habe ich gesagt, dann habe ich eigentlich nur erklärt, warum ich persönlich Viva Con Agua ganz cool finde. Und also das sind so Sachen, also ich habe so Sachen gesagt, wie so, weil ich auch echt cool finde bei euch, ihr seid ja immer so direkt, also ihr schreibt mich einfach an, dann können wir was zusammen machen, das finde ich auch mal ganz cool. Und dann wusste ich kurz nicht, was ich sagen soll. Dann habe ich ausgeholt, dass ich schon mal bei der Tour 2021 für Viva Con Agua Spenden gesammelt habe bei der Tour und auch mal für einen Tag den Instagram-Account übernommen hat. Also habe ich dann im Endeffekt über mich geredet. Worum es gar nicht ging. Und dann habe ich den Bogen geschlagen, dass es dann doch schon, dann ist mir so langsam zurückgekommen, was ich eigentlich sagen wollte. Und dann
das heißt, du warst 15 Minuten Keynote-Speaker zurück.
Ja, so ungefähr. Und dann bin ich abgebogen, dass Viva Con Agua ja wirklich es schafft, unschöne Themen oder vermeintlich unschöne Themen in der universellen Sprache, also über die Rubriken Sport oder Musik oder Kunst, einfach den Leuten zu vermitteln, teils spielerisch. Das hatte ich mir vorbereitet, das kam dann auch. Man muss aber dazu sagen, dass der Satz so ein bisschen geklaut war aus der Jurybegründung, die ich später noch vorlesen musste. Das heißt, das heißt, man hat dann schon auch gemerkt, dass das vielleicht jetzt nicht wirklich von mir vorbereitet worden war. Was habe ich denn noch gesagt? Und dann habe ich einmal, ich habe gesagt, so, was wahrscheinlich jeder von euch kennt, ist auch Water is a human right und Water is life. Das sind ja die beiden großen Slogans von Viva Con Agua. Das hatte auch nichts mit der Kampagne zu tun. Und dann habe ich irgendwann habe ich dann...
Und den War Wookie.
Ja. Na, auf jeden Fall, irgendwann habe ich dann nochmal ein paar Worte über die Kampagne gesagt, über die Waterproof Dance for Wash Kampagne, denn um die ging es ja im Endeffekt, dafür haben die den dritten Platz bekommen, weil die einfach... Ja, mal runtergebrochen, die haben junge Leute in Afrika dazu animiert, oder auch in Deutschland konnte man da auch mitmachen, eigene Tanzvideos zu kreieren zum Thema Händewaschen, weil das war eine Kampagne, wo erklärt, oder ja, Tanzvideos zum Thema Händewaschen. Das war eigentlich der größte Fail auf der Bühne, der mir passiert ist, dass ich gesagt habe, Viva Con Agua hat eine Kampagne gemacht zum Thema Händewaschen. Und wie wichtig Händewaschen ist als Präventionsschutz vor Infektionsschutz. Also ich habe eigentlich das Gegenteil erzählt. Also dann meinte ich so, nee, warte mal. Dann habe ich so, nee, auf der Bühne habe ich dann kurz innegehalten und meinte, nee, andersrum, gegen Infektion. Und ja, also es war sehr unangenehm. Und dann habe ich halt irgendwann, dann habe ich irgendwann diese Jury-Begründung habe ich dann vorgelesen. Und da muss ich auch sagen, es wäre halt besser gewesen, wenn ich später dran gewesen wäre, weil dann hätte ich halt gesehen, wie die anderen beiden das gemacht hätten. Weil die standen halt so ganz souverän an diesem Pult und haben das vorgetragen. Und an diesem Pult war halt auch ein kleines Mikrofon und dann hätte man diesen Zettel einfach hinlegen können und das ja, souverän ablesen können. Ich dagegen habe mir halt das Handmikrofon genommen und bin halt so ein bisschen über die Bühne so hin und her gegangen. Und dann... Und dann... Ich hab die ganze Rede auf WhatsApp. Ich kann dir die mal schicken, wenn du willst.
Ich sterbe jetzt schon innerlich.
Und vor
Fremdscham.
Und es ist dann geendet, dass ich halt dieses Papier, wo die Begründung der Jury drauf stand, das habe ich dann vorgelesen. Aber das war halt am Ende meiner Rede. Und ich habe selber schon gemerkt, dass meine Rede so schlecht war, dass ich halt so richtig nervös war. Und so hättest du mich auch nicht gekannt. Das heißt, als ich dieses Blatt Papier dann in der Hand hatte, um es vorzulesen, da war mir die ganze Situation schon so unangenehm und ja, mir war einfach klar, ich habe schon richtig verkackt und dann war ich so nervös, dass meine Hand halt die ganze Zeit so richtig gezittert hat und es hat halt so jeder gesehen dann so, oh, der ist krass nervös, weil ja, ich hätte halt einfach das Blatt Papier auf dieses Pult legen können wie die anderen, ich habe es halt aber in der Hand gehalten und stand mitten auf der Bühne und habe das dann so zittrig vorgelesen und dann war ich einfach, ja, einfach nur froh, als es vorbei war und ich runtergehen konnte.
Aber ganz ehrlich, das war das Beste, was dir passieren konnte, weil jetzt schiebt jeder nur auf deine Nervosität.
Boah.
Und nicht auf deine absolute Unfähigkeit.
Das war eine Experience, ich sag's dir. Und man hat auch gemerkt danach, ich habe so, also sowohl den Till, der das Ganze veranstaltet, als auch die Jungs von Viva Con Agua, die an sich sehr entspannt sind. Ich habe immer so vorsichtig nachgefragt, so, war es denn okay? Und die Antwort war so, ja, war okay. Also es war nicht, ja, war gut oder nee, war echt in Ordnung, sondern es war wirklich so, ja, war schon okay. So, okay, alles klar, danke.
Und jetzt lassen wir mal ganz kurz diese Geschichte sacken. Und dann möchte ich dazu sagen, dass Rick, der mich gerade eben als so angespannt beschrieben hat, am Dienstag damit versucht hat zu beruhigen, als ich etwas ungehalten wurde, dass wir doch bitte jetzt endlich mal einen Plan machen. Ja, ich halte morgen eine Laudatio und ich habe gar nichts. Und das war die Begründung, mich zu beruhigen. Und jetzt sehen wir ja, was daraus geworden ist.
Ja, der Unterschied ist aber, dass ich bei dem Live-Podcast, wo es ums Rad von einem Radsport geht, da bin ich ja in meinem Thema zu Hause. Da, wie wir es in Köln auch gemacht haben, wir nehmen Oberthemen und dann kommen wir dazu. Wir sind ja eh zu viert auf der Bühne. Das heißt, wir diskutieren dann darüber. Es ist eigentlich eine richtig schöne Podiumsdiskussion. Gleichzeitig aber mega witzig, weil wir uns halt so die ganze Zeit so ein bisschen necken. Also Köln war ja wirklich eine halbe Comedy-Show, würde ich fast sagen, wer da live dabei war. Deswegen, es gibt, glaube ich, noch ein paar Tickets für Frankfurt. Ich weiß nicht, wann wir die Folge rausbringen, aber wenn ihr noch Sonntag, 29.10. vorbeikommen wollt, abends in der Batschkappe in Frankfurt, Ihr seid herzlich eingeladen. Auf jeden Fall, ja, da, in dem Thema bin ich halt zu Hause, aber gestern bei dieser Laudatio hat mich halt einfach wirklich aus dem Konzept gebracht, dass ich irgendwann dachte, okay, ich bin mit Abstand der Dümmste hier im Raum und das wird jetzt gleich auf jeden Fall auffallen, dass ich zum Thema politisch entwickle, ich, guck mal, ich krieg's nicht mehr zusammen, ich muss einmal kurz in meine Fotos reingehen, damit ich einmal wenigstens diesen Veranstaltungsnamen richtig sage, denn es war der NRW Medienpreis für entwicklungspolitisches Engagement. Und ja, beim Thema, das habe ich schon wieder vergessen, beim Thema entwicklungspolitisches Engagement, ja, da bin ich jetzt kein Experte, von daher war ich da ein bisschen aufgeschmissen.
Es klingt ganz danach. Jetzt ist mir richtig warm, also so unangenehm warm.
Werbung. Auch in dieser Folge ist wieder mal Rose Bikes am Start. Rose Bikes begleitet uns ja mittlerweile in der dritten Saison, also ein sehr treuer Partner dieses Podcasts. Tanja ist natürlich auch Rose Ambassadorin, das passt auch super. Und bei Rose Bikes ist momentan Sale Season. Also viele Bikes stark reduziert. Rennräder, Mountainbikes, E-Bikes, Gravelbikes, Urban Bikes. Also Bikes, 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 wer auf der Suche nach neuen coolen Rädern ist. Ja, ihr habt jetzt eine gute Zeit, die über den Winter einzufahren und dann perfekt in die neue Saison zu starten. Wer sich vielleicht Weihnachtsgeschenk gerade noch sucht oder sowas, schaut einfach mal auf der Website vorbei. Außerdem gibt es die neue Performance Collection. Die ist es auf jeden Fall auch mal wert, auf rosebikes.de zu gehen und dort vorbeizuschauen. Das Besondere, finde ich gerade, ist, dass halt, viele kennen es vielleicht von euch, längere Wartezeiten auf Rennräder. Das ist bei Rosebikes nicht der Fall. Es gibt nämlich gerade schnell verfügbare Rennräder. Dasselbe ist bei den Gravelbikes der Fall, also bei dem Backroad. Es gibt auch das Backroad in der E-Bike-Version, perfekt zum Commuten. Dann gibt es natürlich noch das Sneak Plus, also ein anderes Urban City Bike. Und das Straßenrad, ich bin es letztens beim Kumpel in Berlin gefahren, darf ich eigentlich gar nicht sagen, aber das Hobo-Bike, das ist ja der Stahlrenner oder Stahlstadtrad, kann man eigentlich eher sagen, ist kein Renner, sondern ein Stadtrad mit so einem richtig coolen Korb vorne dran. Und meine Fresse, ist das ein geiles Stadtrad. Das wollte ich einfach mal an der Stelle nochmal sagen, deswegen schaut vorbei auf rosebikes.de. Coole Bikes, die neue Performance Collection ist auf jeden Fall ein Besuch wert, die Webseite rosebikes.de, wie immer auch in den Shownotes verlinkt. Werbung Ende. Ich muss auch sagen, irgendwie ist halt auch wirklich thematisch auch Off-Season. Radsport, oder hast du viel mitgebracht für diese Folge? Das interessiert mich. Außer die Tour de France wird vorgestellt, also, das ist natürlich passiert.
Genau, die Tour de France wurde vorgestellt. Die Triathlon-WM, über die haben wir noch nicht gesprochen, also die Frauen-Triathlon-WM auf Hawaii.
Die richtige.
Die richtige. Und dann wollte ich grundsätzlich mal sozusagen als Sinnfrage mit dir über deinen ehemaligen Teamkollegen Alex Dowsett und seinen Wandel in der Klamottenwahl sprechen.
Du hast mir ja schon ein Bild geschickt, wie er aussieht. Ja, was soll ich dazu sagen?
Also, für alle Leute, die nicht wissen, wie er aussieht, checkt einfach mal seine Insta-Seite. Es macht wirklich betroffen. Also er trägt so einen Triathlon-Anzug, aber so einen Triathlon-Anzug der 90er Jahre mit so einem Front-Zipper und dann dazu so Pulswärmer und das zum Indoor-Radfahren. Und dann ist er ja auch nicht so kein unbehaarter Mann. Das heißt, überall aus diesem 90er Jahre Triathlon-Anzug, der so ein bisschen an den Taucheranzug von der Sams erinnert, kommt diese Körperbehaarung raus. Also es ist wirklich, wirklich unangenehm. Und ich glaube, wenn noch einmal irgendein Radfahrer sich über Triathleten auslässt, dann schicke ich jetzt einfach immer nur wortlos das Bild von Alex Dowsett.
Ja, ich glaube, du musst erstmal das Bild irgendwie in eine Insta-Story oder so packen, damit die Leute auch auf jeden Fall relaten können, die den Podcast jetzt hören. Und du hast auf jeden Fall recht. Das kann man stylingtechnisch nicht verteidigen. Ich muss aber dazu sagen, dass Alex Teilhaber der Firma No Pins ist und No Pins ist, glaube ich.
Das macht es ja noch schlimmer.
Ja, gut, aber er ist halt sein eigener Produkttester. Also, du musst ja so sehen, No Pins, wer das nicht weiß, die machen Zeitfahranzüge und Rennanzüge und zum Beispiel ganz viele Teams kaufen die und lassen die sich halt in ihren Teamfarben umbranden, weil das schon so mit die schnellsten oder vielleicht sogar die schnellsten Anzüge im Radsportbusiness sind, also einfach aerodynamisch gesehen. Zeitfahranzug von denen ist top, der Rennanzug ist top, mit dem man die Straßenrennen fährt. Und Alex hat diese Firma mitgegründet, war deswegen auch bei uns im Team immer so ein bisschen der Aero-Spezialist. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was ihn geritten hat, dazu ja dieses Outfit zu rocken, aber ich weiß halt, dass er ein großer Indoor-Fan ist und immer auf diesem Wattbike mit seiner Freundin oder mittlerweile Frau, die haben ja geheiratet, jetzt am 6. Oktober an der Costa Brava. Und ja, die werden halt, glaube ich, von Wattbikes gesponsert und machen immer ihre Indoor-Sessions zusammen, zusammen aus Hüft. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und
bekommen jetzt auch ihr zweites Baby oder sie ist jetzt im zweiten Kind
schon. Genau, und das war das Erste, was Leo zu mir gesagt hat. Da sieht man auch, dass das war das Letzte, woran ich gedacht hätte oder einfach, ich hatte es nicht auf dem Schirm. Die haben mal gepostet, dass sie das zweite Kind kriegen und Leos Reaktion war so, oh no! Und ich so, hä? Ist doch voll schön. Ich so, ja, aber die haben ja Anfang Oktober erst geheiratet. Also wir waren auch eingeladen, wir konnten leider nicht kommen, weil ich Paris Tours gefahren bin. Aber die war ja Anfang Oktober, haben die ja geheiratet und ich so, ja und? Die so, naja, wenn die das jetzt bekannt machen, ist ja schon länger schwanger. Das heißt, die hatten halt eine richtig große Hochzeit, wo halt, sie kommt ja aus Neuseeland und ihre ganze Familie kam aus Neuseeland. Das heißt, ich weiß nicht, ob das geplant war, aber sie hat halt ihre Hochzeit gehabt und konnte keinen Alkohol trinken. Und das war bei Leo genauso. Das fand Leo ganz, ganz schlimm.
Weißt du, was du gerade für ein Bild von deiner Frau zeigst? Du steigst in das Gespräch ein, die fängt endlich wieder an, Wein zu trinken. So gefällt sie mir am besten. Und jetzt sagst du, der erste Gedanke von Leo war, die kann nicht saufen.
Ja, gut, das Bild ist natürlich ein bisschen falsch jetzt. Aber ich glaube, jede Frau, die schon Kinder hat oder mal heiraten will, oder es geht, glaube ich, eher um das Thema heiraten, ihr wollt, das hört sich richtig komisch an, als Mann das sozusagen so, aber viele Frauen wollen ja dann auch einmal eine ordentliche Party haben und ein Traum in Weiß sein, das kann ich auch alles verstehen. Und ich weiß halt damals, Leo, wir haben ja sehr spontan geheiratet, innerhalb von 2-3 Wochen Vorlauf nur, weil die Corona-Pandemie dazwischen kam und es einmal so einen Zeitraum gab, wo man dann im Juli mit 50 Leuten heiraten konnte, deswegen haben wir das gemacht, ganz kurzfristig. Aber ich weiß, oder wer den Podcast mit Leo gehört hat, der weiß es ja auch, es ist immer noch ein großes Thema für sie, dass sie halt mit einem Babybauch heiraten musste und sie sagt, oder sie hält mir bis heute vor, ey, wenn wir nochmal heiraten, wird es eine große Party, dann kann ich auch richtig Party machen, weil Leo halt damals, ja nicht hochschwanger, aber auf jeden Fall schwanger, dann irgendwann um 12 auch gesagt hat, du, ich bin kaputt, ich geh jetzt pennen und ich kam halt deutlich später ins Bett mit meinen Kumpels und das kann ich auch verstehen, dass man das vielleicht so ein bisschen vermisst oder da mitfühlt dann.
Jetzt frage ich dich, braucht man für eine gute Party wirklich Alkohol?
Ja, also ich glaube, gestern bei meiner Laudatio hat mir ein Glas Weißwein davor auch keinen Schaden getan, sage ich ganz ehrlich.
Aber die neue Empfehlung ist ja, es gibt keine unschädliche Menge Alkohol. Das heißt, Alkohol ist schädlich ab dem ersten Tropfen. Aber ja, also natürlich, ich meine, jeder, der mich schon mal bei dem Live-Podcast gesehen hat, ich trinke auch gern 2 Kölsch, um locker zu werden, damit die Nervosität nicht überhand nimmt. Und ich will mich jetzt hier nicht als Gesundheitsjünger darstellen, aber grundsätzlich sieht man ja in der neuen Generation schon so eine Entwicklung, die weggeht vom Partysaufen, wie wir noch. Also ich würde sagen, wir sind ja schon noch in dieser Generation groß geworden, wo man so richtig Komasaufen noch betrieben hat und wo es auch dieses Flatrate-Trinken gab in Diskos. Auch wenn wir deiner Meinung nach nicht eine Generation sind, aber wahrscheinlich wirst du dich daran auch noch erinnern. Nee. Und jetzt kommt ja so eine Generation nach, die eher Drogen nimmt, als Alkohol zu trinken, was natürlich auch nicht so wirklich gut ist, aber ich finde trotzdem...
Aber ganz schön jetzt.
Ja, natürlich. Aber grundsätzlich, glaube ich, zu hinterfragen, wie gesellschaftlich anerkannt Alkohol ist, als Teil des, dass zu einer Feier Alkohol dazugehört, ist, glaube ich, gar nicht so ungesund, weil, also das zu hinterfragen ist nicht ungesund, Alkohol grundsätzlich ist ungesund und genau deshalb sollte man es ab und an hinterfragen. Ja.
Also Tanjas Position als Ärztin ist lieber Drogen als Alkohol.
Nein, natürlich nicht. Also grundsätzlich gar keine Drogen.
Perfekt. Aber, ja, Alkohol ist ja auch eine Droge, wenn man es so sieht, ne?
Ja, eben. Deshalb sage ich ja gar keine Drogen.
Ja, ich sag mal ganz...
Gar keine Rauschmittel.
Ich sag mal so, ich bin gerade, oder ja, es ist noch die Frage, ich bin gerade in so einer Übergangsphase. Ich bin halt jetzt schon wieder in Köln. Eigentlich, ist auf jeden Fall noch Off-Season, aber ich habe schon wieder Lust, Rad zu fahren. Ich bin sowohl gestern als auch heute ein kleines Ründchen Rad gefahren. Nicht viel, eine Stunde, eineinhalb Stunden, um locker reinzukommen. Aber es war definitiv meine kürzeste Off-Season seit einigen Jahren. Sonst habe ich das mal bis zu einem Monat herausgetrieben oder auf jeden Fall 3 Wochen mindestens. Und jetzt waren es ja gerade mal 16 Tage, also nur ein bisschen länger als 2 Wochen, die ich vom Rad weg war. Und
aber das spricht ja vielleicht auch dafür, dass du eine gute, ein gutes Gleichgewicht gefunden hast, dass du gar nicht mehr so das Gefühl hast am Ende der Saison, ich brauche jetzt eine lange Zeit weg vom Fahrrad.
Auch. Also erst wollte ich noch sagen, dass halt ich, weil wir beim Thema Alkohol waren, ich in der Offseason zum Beispiel schon dann mir denke, auch ganz klar, also jetzt ist Offseason, jetzt gönne ich mir auch mal was. Aber gleichzeitig schlägt es dann natürlich irgendwie auch ins Gegenteil um, wenn jetzt so diese 2 Wochen Urlaub vorbei sind und man denkt mal so zurück, wir hatten dann viele Abendessen mit Freunden oder auch im Urlaub, wir waren eine Woche zusammen im Ferienhaus mit Freunden und wenn dann irgendwie so, ja vielleicht nicht jeden Abend, aber so jeden zweiten Abend eine Flasche Wein aufgemacht wird oder mal ein Bier getrunken wird, dann ist man irgendwie so nach 2 Wochen auch, dass man sich wieder denkt, ja, ich habe es mir jetzt ganz gut gehen lassen, aber jetzt reicht es dann auch mal wieder so, also jetzt kann ich mal eine Woche mal keinen Alkohol trinken, weil also ich glaube, das ist ja irgendwie auch so ein bisschen, oder zumindest, ich will da gar für niemanden reden, aber so ein bisschen zumindest mein persönliches Gefühl. Aber auf jeden Fall, ich weiß auch letztes Jahr in der Offseason, weil du zum Thema Rad, was du gerade gesagt hast, letztes Jahr war ich ja total lange in Los Angeles bei Paul und habe mir dann auch so sein Fahrrad ausgeliehen und bin damit oft noch gefahren, aber dann hatte ich da mal wieder 2-3 Tage Pause, wo wir eine Rückreise hatten, dann war letztes Jahr noch dieses Breitling-Event da in Südafrika, wo ich dann schon wieder unterwegs war für und also wenn ich mir so letztes Jahr meinen Winter angucke, dann waren einfach viele Termine und viele Reisetage so dazwischen und dann hat mich halt einfach das Training in den Zeiten oder in den Zwischenphasen, wo ich mir dann dachte, jetzt muss ich halt richtig trainieren, weil ja, ich hatte auch eine lange Pause und irgendwie fand ich das jetzt total oder finde ich es momentan gerade voll cool, dass ich mir denke, ach, ich habe ja Zeit, irgendwie, wenn ich Bock habe, fahre ich halt eine kleine Runde. Und es hilft mir dann natürlich auch, wenn dann irgendwie vielleicht ab Anfang November das strukturierte Training wieder anfängt, dann fange ich nicht so komplett bei Null an, sondern mein Körper weiß genau, schon mal so ein bisschen, was ich von ihm will. Und ja, es ist natürlich auch irgendwie, im Endeffekt bin ich ja Profisportler, das ist mein Hauptberuf. Und es ist ja irgendwie auch ganz cool, eher das Gefühl zu haben, November, Dezember, oh, ich bin eher auf der fitten Seite, mir geht's, oder ich bin fit und ich kann auch sagen, dass ich ein gutes Gewicht habe und nicht viel zugenommen habe oder auch zum Beispiel in der Offseason, ich bin mit 79 Kilo in die Offseason gegangen, wo ich dachte, krass, ist eigentlich zum Ende der Saison hin ein sehr gutes Gewicht für mich. Das heißt, so jetzt gerade ist eher so dieses Genießen von, ich renne der Form nicht hinterher, ich muss jetzt nicht gerade noch unbedingt eine Diät machen. Das finde ich eigentlich ganz cool, weil ja, es gab halt schon andere Winter, wo man dann irgendwie im Dezember ins Trainingslager gekommen ist und schon so ein bisschen Muffensausen hatte, oh, habe ich jetzt genug trainiert, bin ich überhaupt fit genug? Oder auch, wo man vielleicht auch ein bisschen Angst vor dem Gang auf die Waage hatte oder wenn die Fettzange rausgeräumt wurde, dass man sich dachte, oh ja, ich habe es mir eigentlich schon ganz gut gehen lassen, nicht, dass ich jetzt hier vom Team einen auf den Deckel kriege. Ja, also es sind noch ein paar Wochen bis zum Teamtrainingslager, vielleicht versaue ich es auch bis dahin wieder, aber Stand jetzt ist eigentlich gerade ganz geil.
Ja, zu dem Thema, ich bin ja letztes Jahr ein paar Rennen gefahren, Swift-Rennen gefahren fürs Rose Beast Mode Team und Sepp, der das Team ja so führt, hat mich auch gefragt, ob ich Lust hätte. Und ich habe gesagt, grundsätzlich schon, aber ehrlich gesagt traue ich mich schon seit ein paar Monaten nicht mehr auf die Waage. Und dafür müsste ich ja jetzt immer diese Weigh-ins machen. Ja. Und ich kann mich leider nicht dazu durchringen, deshalb möchte ich keine Swift-Rennen fahren. So ist es bei mir. Und zum Thema Off-Season, also ich habe ja auch nie eine wirkliche Off-Season gemacht, nur die gezwungenen durch Verletzungen, also zum einen mal durch die Wirbelsäulenverletzung, und 2 Jahre davor oder 1 Jahr davor durchs Knie. Und ich muss auch sagen, also ich fand es halt immer ganz gut, dass man in der Offseason sagen konnte, ah ja gut, ich gehe nur wirklich nach Lust und Laune trainieren oder ich mache auch einfach mal andere Sportarten. Also ich gehe mal Tennis spielen, ich gehe mal laufen, ich gehe mal schwimmen und trotzdem fit zu bleiben und dann, wie du sagst, nicht bei Null anzufangen. Wogegen dann durch diese Zwangspause nach der großen Verletzung, wo ich ja wirklich bei Null angefangen habe. Das war einfach so zäh.
Demotivierend auch wie Sau.
Genau. Und dann glaube ich halt irgendwie so, dann fängt man so an und man hinterfragt schon die ganze kommende Saison, wogegen man, glaube ich, mit so einer kurzen aktiv gehaltenen Offseason mehr das Gefühl hat, ah ja, ich freue mich auf die nächste Saison, ich habe mich trotzdem ein bisschen resettet, aber ich muss nicht bei null anfangen.
Ja, ja. Ja, voll. Ich kann mich auch erinnern, also ich habe ja auch wirklich Jahre gehabt, wo ich aufgehört habe und wirklich komplett die Schnauze voll hatte und auch deswegen so wirklich komplett konsequent gesagt habe, 3-4 Wochen schlechtes Rad in die Ecke, ich kann es gerade mal nicht sehen oder 4 Wochen vielleicht sehr lange, aber so 3-3,5 Wochen dann. Und das hatte ich halt, wie gesagt, jetzt nicht. Ne? Ich bin wiedergekommen nach 2 Wochen und dachte mir so, ach klar, so eine kleine Gravel-Runde hatte ich eigentlich schon Bock, ich habe ja auch Zeit. Klar, jetzt gerade regnet es irgendwie total viel in Köln, das nervt schon ein bisschen. Aber ja, so an sich, wenn irgendwie die Lust aufs Rad da ist, ist ja auch cool. Und ich habe halt die 2 Wochen gar keinen Sport gemacht. Das war vielleicht auch so ein bisschen ein Unterschied zu den anderen Jahren, weil wir haben letztes Jahr zum Beispiel drüber gesprochen, dass ganz viele und Radsportler und ich auch immer oder Radsportlerinnen auch einfach dann immer anfangen zu laufen in der Offseason. Und dann aber, sobald das Radtraining wieder losgeht, hört man wieder damit auf. Und da dachte ich mir, hast du ja auch den richtigen Punkt gehabt, so, ja, warum laufe ich mal, fange ich überhaupt an zu laufen, hole mir vielleicht Knieschmerzen oder sonst was. Und das habe ich mir auch so überlegt und hinterfragt und dachte mir so, ja, hat er eigentlich recht, warum macht man das eigentlich, ist ja eigentlich dann auch Quatsch. Und deswegen, ich bin jetzt in dieser Offseason wirklich gar keinen Sport gemacht, gar keinen Alternativsport, war nicht laufen, gar nichts. Einfach nur nichts gemacht, jetzt fange ich wieder an Rad zu fahren. Und zum Beispiel auch beim Thema Krafttraining bin ich gerade wieder so im Umdenken. Also ich habe einfach das Gefühl, dass ich jetzt so lange dabei bin und man hat ja dann auch schon viele Dinge ausprobiert und mal gemacht. Und ich habe mir einfach dieses Jahr auch so gedacht, ich muss keine Dinge machen, die mich irgendwie stressen. Weil das kann ja dann auch nicht gut sein oder gesund sein. Und das war irgendwie beim Thema Krafttraining bei mir auch mal das Ding. Man fängt dann am 1. November auch wieder, wenn das strukturierte Radtraining losging, sagt man so, jetzt gehe ich auch wieder in den Kraftraum. Und dann zieht man das irgendwie durch, bis die Saison so richtig losgeht, bis die ersten Rundfahrten kommen. Dann ist man aber spätestens dann eh wieder aus dem Krafttraining raus. Hat aber, wenn man mit dem Krafttraining anfängt, erstmal mit Muskelkater krass zu kämpfen. Dann dieses, man hat 2 Einheiten an einem Tag. Also man hat irgendwie morgens Krafttraining oder abends und halt dann den morgens oder abends hat man halt auch Rad. Also einfach eine Doppeleinheit am Training, die irgendwie auch jetzt gerade in meiner familiären Situation mich dann auch stressen würde. Und ganz ehrlich, ich habe das jetzt mal so Revue passieren lassen, gerade so wie der Radsport sich entwickelt mit Thema Watt pro Kilo, gut berghochfahren und so. Ich hatte meine besten Radzeiten eigentlich fast immer, wenn ich aufgehört habe, Krafttraining zu machen. Und ich war dann zwar in den flachen und den Sprintrennen vielleicht einen Tick besser, aber sobald es berghoch ging, hatte ich das Gefühl, deutlich schlechter berghoch zu fahren. Und dann habe ich mir gedacht, ja warum? Also in meinem Kopf hat irgendwie gerade Krafttraining diesen Winter machen jetzt wenig Sinn gemacht. Klar, Core-Training, Stability, Dehnen und so das schon, aber so wirklich komplett am Krafttraining dran zu bleiben, 2-3 Mal die Woche, bin ich jetzt gerade so, dass ich sage, ich glaube, ich mache das diesen Winter gar nicht.
Ja, total schwieriges Thema. Also ich glaube, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, weil mein alter Trainer ja ein großer Fan war von Krafttraining. Dann habe ich ja angefangen, bei Lennart zu trainieren. Der ist kein Fan von Krafttraining. Es muss ja dann auch irgendwie für einen selber passen. Und ich glaube, grundsätzlich ist da wahrscheinlich auch jeder Fahrer anders. Also manche Leute, die halt auch Krafttraining brauchen, um zu funktionieren, also im Sinne von gesund zu bleiben für Gelenke und Stabilität. Andere Fahrer, die halt krass auf Krafttraining ansprechen und eher an Gewicht zu nehmen, die dann sagen, ganz ehrlich, wenn ich irgendwie über die Berge kommen muss, dann ist es schwierig, wenn ich zusätzlich noch Krafttraining mache. Und die Leute, die halt einfach sagen, boah, wenn ich zum Krafttraining muss, ich mich halt wirklich zwingen. Ich will nicht, dass das Teil meines Programms ist. Also, und dann auch natürlich, je nachdem, was für ein Fahrertyp ist, glaube ich, ja auch sehr spezifisch. Ja. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe mir jetzt Laufschuhe geholt. Das habe ich ja, glaube ich, bei der letzten Folge schon erzählt oder vorletzten Folge, als wir über Robert Farken gesprochen haben, dass ich mir, nachdem ich das angeschaut habe, gedacht habe, ach, ich muss wieder mit Laufen anfangen. Ist einfach so simpel. Und wie du sagst, es ist einfach sehr nass gerade. Ich habe gestern tatsächlich einen Satz gesagt, den ich niemals gedacht hätte, dass ich ihn irgendwann mal aussprechen würde, nämlich, ich glaube, ich muss mir jetzt meine Regenhose kaufen, weil irgendwie morgens im Regen zur Arbeit zu fahren und dann wieder in die nasse Hose zu schlüpfen und dann wieder im Regen nach Hause zu fahren, ist richtig eklig und da habe ich mir jetzt echt gedacht, eigentlich bräuchte ich so eine Regenhose. Aber grundsätzlich ja, ich habe jetzt wieder Laufschuhe, ich habe sie bisher nur noch nicht benutzt, weil ich jetzt seit einer Woche krank bin und mich gar nicht bewegt habe, was, und da kommen wir jetzt wieder beim Anfang meines Monologs an, wahrscheinlich was mich wieder vom von der Angst auf die Waage zu steigen abhalten soll. Nee, halt Quatsch, hier.
Andersrum, dass du wieder Lust hast, auf die Waage zu gehen.
Nein, was die Angst auf die Waage zu gehen noch größer macht, weil ich mich jetzt einfach seit einer Woche nicht bewegt habe.
So.
Und ja, Rick Zabel mich dann nur damit aufzieht, dass ich doch mal chillen soll, dass ich kein Profi mehr bin.
Das hat nichts mit Aufziehen zu tun. Das ist wirklich, also stress dich nicht, du bist kein Profi mehr, du musst ja keinen Sport machen.
Ich weiß, aber Sport grundsätzlich hat ja auch total viel mit Wohlbefinden zu tun und vor allem auch innere Ruhe. Also ich merke total, dass ich abends im Bett liege und meine Beine sind so richtig unruhig, weil ich mich nicht bewegt habe. Und das, obwohl ich mich krank fühle und schlecht fühle, aber trotzdem habe ich so diese innere Unruhe, wenn ich mich nicht bewege.
Ja genau, aber mein Punkt war einfach, ey, wenn du krank bist, dann mach ruhig, dann mach keinen Sport auf Krampf. Und klar, auch wenn die Situation dich nervt, so gönn dir lieber noch ein, zwei Tage mehr Ruhe, anstatt schon einen Tag zu früh wieder aufs Rad zu gehen. Das war nur der Standpunkt, den ich meinte, weil du hast ja diesen Druck nicht mehr, dass du jetzt irgendwie in einem Monat einen Wettkampf hast und da fit sein musst, sondern dann gönn dir diese Ruhe auch. Das war einfach so mein Standpunkt, das meine ich auch total ernst. Und ich finde es aber total gut, dass du dir Laufschuhe gekauft hast. Also ich glaube, wenn ich irgendwann mal kein Radprofi mehr bin, dann würde ich ja immer noch Radfahren, das auf jeden Fall. Ich werde immer Radfahren, das macht einfach wahrscheinlich die Sportart, die mir am meisten Spaß macht, gar keine Frage. Aber so alternativ, vielleicht 2-3 Mal morgens eine Stunde ins Gym zu gehen, weil mir macht halt wirklich Krafttraining, macht mir total Spaß, aber es ist einfach mein Gefühl jetzt gewesen, dass irgendwie fürs Radfahren ist es fast dann mehr Nachteil als Vorteil bei mir, das mich auch so ein bisschen zum Umdenken gebracht hat. Aber an sich, in dem Szenario, wo ich kein Radprofi mehr bin, ist es eine total schöne Vorstellung, morgens irgendwie die Kids zum Kindergarten zu bringen, dann danach eine Stunde, hier, du kennst ja Arne das Studio, wo wir auch zusammen trainiert haben, ist direkt bei mir um die Ecke, dann eine Stunde zu Argosport zu gehen, da Krafttraining zu machen und an den Tagen, wo man vielleicht nicht zum Krafttraining geht oder es wird sicherlich dann auch Tage geben, wo man keinen Sport macht, aber an anderen Tagen halt Cardio zu machen und das kann halt mal dann vielleicht irgendwie 2 Stunden Radfahren sein mit Freunden aus Spaß oder mit dem Gravelbike durch den Wald oder auch mal 3 Stunden, aber an anderen Tagen ist es vielleicht auch einfach mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde laufen und das ist irgendwie eine sehr schöne Vorstellung, dass man dann nicht mehr jeden Tag Radfahren muss, in Anführungsstrichen, sondern auch einfach mal laufen geht, mal zum Krafttraining geht und einfach, das sind halt Sportarten, die mir alternativ sehr viel Spaß machen oder auch ganz andere Dinge da mal ausprobiert. Aber ja, genau, solange man Radprofi ist, ist natürlich die Hauptsportart Radfahren und habe ich ja gerade erzählt, dass es mir schon wieder Spaß macht und ich gerade wieder meine Runden drehe. Obwohl jetzt, wo das Wetter so ein bisschen schlechter wird, denke ich auch schon wieder so, das ist ja irgendwie auch mal so eine geile Zeit, sich dann zu denken, ey, mit wem könnte ich denn mal so eine Woche nach Mallorca fahren und irgendwie 3-4 Leute zusammen, coole Gruppe, dann Mallorca-Trainingslager, gerade zu einer Zeit, wo man ja nicht den Trainingsstress hat, aber im November, Dezember finde ich immer, es fühlt sich immer so gut an, wenn man schon so viel trainiert, weil man sich dann so denkt so, ah krass, ich bin jetzt nicht eine Woche vor meinem Höhepunkt, du weißt, was ich meine, es fühlt sich einfach gut an, so dieses Sprichwort, der Sportler für den Sommer wird im Winter gemacht. Einfach im Winter gut zu trainieren, gut abzuliefern und gut durch den Winter zu kommen, ist halt wirklich oft die halbe Miete und super wichtig. Und wenn das irgendwie reibungslos klappt, ist es schon ein geiles Gefühl.
Ja, definitiv. Also ich habe auch jetzt meinen Urlaub Ende November, Anfang Dezember geplant und fahre nach nach Girona, um da nochmal 2 Wochen aufs Rad zu gehen und hoffe auf gutes Wetter, aber cool. Wer weiß, was
kommt. Aber endlich mal Girona, da warst du ja echt noch fast nie.
Ja, genau. Na, aber das ist ja auch tatsächlich, ja, ich frage mich immer tatsächlich, das Schlimme ist, ich höre ja auch gerne Podcasts und dann denke ich mir, wenn ich die Podcasts höre, so, ja, das hast du doch letzte Woche erzählt, aber manchmal erinnere ich mich selber nicht mehr, wenn wir aufnehmen, ob wir das schon mal darüber gesprochen haben. Genauso wie auch jetzt. Also ich merke halt jetzt nach diesem Jahr oder nach dem ersten Jahr oder beziehungsweise jetzt bin ich ja noch im ersten Jahr, aber im November, Ende November ist das erste Jahr ja fast vorbei, dass ich wirklich nur so einen Urlaub brauche, wo ich hinkomme, alles kenne, weiß, wo ich was finde und halt einfach von jetzt auf gleich Urlaub machen kann.
Das verstehe ich.
Also wirklich so alte Leute-Urlaub, wo man einfach so auf seinen Campingplatz, auf den man schon seit Jahren hingeht, wieder hingeht. Und das habe ich jetzt mit Girona auch. Ich weiß genau, wo ich ein Apartment haben oder suchen möchte, weil ich die Strecken und die Gehstrecken und die Cafés kenne, wo ich hin möchte, weil ich die Routen aus der Stadt raus kenne. Und ich will einfach nur da ankommen und sofort Urlaub machen. Und deshalb war jetzt Girona wieder mein Go-To, weil ich brauche jetzt gerade kein Abenteuer im Urlaub, sondern einfach nur ein bisschen abschalten.
Und das ist doch auch voll wichtig, dass man irgendwie dann auch auf sein Herz und auch auf seinen Körper irgendwie so ein bisschen hört. Also wir kommen ja gerade aus dem Urlaub, ich habe es gesagt, 2 Wochen Off-Season. Wir waren die erste Woche, da haben wir noch in Berlin ja aufgenommen, ein paar Tage in Berlin auch bei Freunden, dann noch für ein Event. Und danach sind wir dann so eigentlich wirklich richtig in den Urlaub gestartet, wo ich auch mal mein Handy ausgemacht habe. Wir hatten erst noch ein Wochenende bei Freunden in Hamburg und sind dann eine Woche nach Sylt hochgefahren, wo wir jetzt schon das dritte Mal waren. Aber ich war eigentlich einmal Kurzurlaub da, 2-3 Tage nur, einmal beruflich dort gewesen. Und in der Vorbereitung auf unseren Urlaub, den wir jetzt im Oktober machen wollten, haben wir auch lange überlegt, was wir machen. Also letztes Jahr zum Beispiel waren wir, wie schon gerade erwähnt, ewig lang in L.A. und dann mit Riesenflug. Und dann ist ja wirklich auch einfach so ein Rattenschwanz dran mit, okay, wenn man so lange in Amerika ist, mit Zeitverschiebung und einfach viel zu klären. Und dieses Jahr war die Anfangsidee so ein bisschen Schottland, Irland. Und dann haben wir angefangen so zu planen, weil Leo wollte unbedingt sowas Herbstliches machen und auch so, also Leos Lieblingsjahreszeit ist der Herbst und ja, wir wollten dann jetzt nicht Sommerurlaub oder Beachurlaub machen, von daher irgendwie auch schon was Neues erleben in einem Land, was man vielleicht noch nicht so kennt. Und dann stand halt Irland und Schottland so ganz oben bei uns auf der Liste und dann haben wir angefangen, das Ganze zu planen und wir sind irgendwann einfach an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, okay, lass uns mal wirklich jetzt ehrlich und mal realistisch sein. Wir haben halt ein 3-jähriges Kind und ein 7 Monate altes Kind. Wir wollen ja dann auch nicht nur nach Dublin oder nur nach Glasgow, sondern man will ja auch was sehen. Und dann ist halt die eine Option, man fährt rum in verschiedene Airbnbs oder Hotels, Unterkünfte, was auch immer. Die zweite ist, man mietet irgendwie einen Camper. Und dann haben wir so für uns gesagt, und ich würde sagen, wir haben sehr liebe Kinder, aber trotzdem habe ich zu Leo gesagt, ich glaube, das artet viel mehr in Stress aus, als dass wir diesen Urlaub genießen. Vielleicht sind wir gerade nicht in der Lebensphase, diesen Urlaub zu machen. Auch zudem war es auch einfach alles nicht so günstig. Und dann hab ich halt mit Leo überlegt, was ist denn eine Option und was ist denn eigentlich das Schönste? Und da haben wir beide gesagt, das Schönste ist eigentlich wirklich, wenn man Kinder hat, mit seinen Freunden, unabhängig davon, ob die selber Kinder haben oder nicht, einfach irgendwie ein cooles Ferienhaus mieten und eine Woche, 8-9 Tage an einem Ort sein, mit Menschen, die man mag, mit seinen Freunden und dann einfach dort eine schöne Zeit zusammen haben. Abends vielleicht mal zusammen kochen, vielleicht auch mal essen gehen, zusammen Frühstück machen. Jeder hat irgendwie so seinen eigenen Rhythmus, aber ich habe halt auch mal eben kein Rad dabei. Das heißt, wir waren dann mal am Strand in Sylt oder waren was essen, waren im Naturgewaltmuseum, so für die Kids, so Sachen halt einfach, ne? Und es war total cool, weil man einfach 8-9 Tage Zeit mit Freunden verbracht hat. Und dann hat man halt auch mal abends Zeit, man macht eine Flasche Wein auf, man quatscht. Und man verbringt einfach mal die Zeit, was wir jetzt auch gar nicht so oft haben. Mal klar, hat man mal ein Abendessen mit Freunden, aber mal wieder so 8 Tage zusammen, so ein bisschen wie auf Ferienfahrt gehen. War total schön und war jetzt, wir sind nach dem Urlaub nach Hause gekommen und waren so, ja, ganz ehrlich, wenn man Kinder hat, ist es das Geilste eigentlich, sich irgendwo an einem schönen Ort ein Ferienhaus zu nehmen, Freunde einzuladen oder mit denen zusammen dahin zu fahren und dann einfach da eine gute Zeit zusammen haben. Also es war jetzt bei uns wirklich eine richtig tolle Zeit, wo wir auch gesagt haben, mit Kindern ist es schon das Coolste.
Ja, absolut. Und es ist sowieso, ist ja kein richtiger Hack, aber grundsätzlich, um Urlaub halbwegs bezahlbar zu machen und trotzdem mega schön, ist einfach mit 10 Leuten sich irgendwie ein Haus zu mieten, weil dann kann man halt wirklich eigentlich auch teure Mieten, ja, sind dann runtergerechnet auf 10 Leute wieder bezahlbar und wenn man dann noch kocht und sich das Essen teilt, dann geht es halt vom finanziellen Rahmen her super gut Und wahrscheinlich noch krasser, wenn man halt Kinder hat oder wenn mehrere dabei sind, die Kinder haben, dann haben die Kinder auch sich gegenseitig, also ich weiß, wir hatten früher auch immer Urlaub mit meinen Eltern, wo einfach mehrere Familien mit Kindern dabei waren, deshalb man konnte uns sozusagen auf dem Spielplatz abgeben und am Ende des Urlaubs wieder auf dem Spielplatz einsammeln und wir waren halt einfach durchgehend beschäftigt. Deshalb glaube ich, dass grundsätzlich auf jeden Fall der Urlaub schlechthin, ja, das stimmt.
Also,
aber jetzt müssen wir, glaube ich, wir sind ja kein Urlaubspodcast.
Aber eine Sache möchte ich mal sagen.
Und ich glaube tatsächlich, als du Irland erwähnt hast, habe ich mich, glaube ich, daran erinnert, dass wir wirklich beim letzten Mal drüber gesprochen haben, weil ich da noch gesagt habe, ich will nämlich keinen Jetlag. Ich wollte deshalb, schweren Herzens bin ich nicht zur Hochzeit von Alexis und Ty, obwohl ich deshalb meinen Urlaub da geplant habe. Erinnerst du dich?
Nee, das hast du nicht erzählt mit der Hochzeit.
Ja, sicher?
Sehr sicher. Vielleicht,
oh Gott, vielleicht werde ich vielleicht auch langsam einfach erzählen. Senil.
Oder ich habe mich zugehört, eins von beiden, aber...
ja, beides ist möglich.
Beides ist möglich. Nein, ich habe noch einen Punkt, dann ist auch vorbei, weil ich weiß schon, auch für Leute, die keine Kinder haben, ist es vielleicht nicht das interessanteste Gesprächsthema. Aber es ist halt immer so, wenn man Kinder hat, wenn man auch zusammen in Hotels ist zum Beispiel, dann hat ja jeder sein Zimmer. Das heißt, man kann dann vielleicht abends irgendwie in der Hotellobby noch was zusammen trinken oder zusammen Zeit verbringen. Aber ja, je nachdem, wie die Reichweite vom Babyphone ist, ist halt Hotel dann auch schwierig. Von daher ist halt Ferien... Oder man trifft sich halt, aber dann ist halt einer der beiden Eltern, passt halt auf die Kids auf und ist halt ausgeschlossen. Und deswegen halt einfach so Ferien auch mit Freunden nehmen, ist halt mega geil, weil, wie du gerade gesagt hast, die Kinder haben sich gegenseitig. Wenn halt mehrere Leute Kinder haben, spielen die miteinander mega gut. Und wenn dann irgendwann der Punkt kommt, dass man die Kinder ins Bett bringt, dann, klar, einer von beiden bringt die Kinder ins Bett oder beide zusammen. Aber wenn die dann pennen, hat man halt ein Babyphone am Tisch stehen und wir haben einfach wirklich so Pantomime abends gespielt, Gesellschaftsspiele. Dann sitzt man halt nochmal abends zusammen, hat irgendwie eine voll coole Zeit und beide Eltern können dabei sein, weil halt einfach, wenn man ein Kind schreit, dann rennt halt einer schnell hoch und legt sich wieder dazu. Es ist halt, deswegen, also wenn man Kinder hat, war das schon das Beste.
Ja, also das kann ich zwar nicht beurteilen, aber klingt auf jeden Fall sinnvoll.
Werbung. Die Tage werden kürzer, die Temperaturen sinken, es regnet öfter. Ja, Leute, der Herbst ist da. Wie sieht es da mit eurer Morgenroutine aus? Treue Hörerinnen und Hörer kennen meine Morgenroutine, AG1. Wie die funktioniert? Einen Messlöffel und 250 ml Wasser, einmal am Tag. Egal ob vor dem Radfahren oder direkt beim Frühstück. Mein Ritual, das nur 60 Sekunden in Anspruch nimmt. Fällt es dir in der dunklen, grauen Jahreszeit schwerer, aus dem Bett zu kommen? Keine Sorge, AG1 hat die extra Portion Motivation für dich. AG1 hat nämlich ein Format entwickelt, ein Morgen mit. Und den Anfang dort macht Sebastian Kiene. Aber es gibt auch schon ein zweites Video mit Sophia Thiel. Einfach mal auschecken, finde ich persönlich sehr cool. Einmal ein kurzer Reminder. AG1, das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln für einen starken Start in den Tag. Ich persönlich bin gesund und fit durch die Offseason gekommen, hatte mal Zeit abzuschalten und starte jetzt langsam wieder ins Wintertraining. Das hat die letzten Jahre auch gut geklappt und ich bin sehr zuversichtlich, dass ich auch dieses Jahr einen guten Winter vor mir haben werde. Sicherlich auch durch die tägliche Unterstützung von AG1. Du kannst dir AG1 entspannt nach Hause liefern lassen. Das Ganze ist komplett unverbindlich bei einer Einzelbestellung und ohne Vertragslaufzeit in der Mitgliedschaft. Abbestellen oder pausieren ist jederzeit möglich. Außerdem kannst du AG1 komplett risikofrei testen, denn es gibt eine 90-Tage Geld-Zurück-Garantie. Jetzt gibt es exklusiv für PlazZ-HörerInnen einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 plus 5 praktische Travel Packs bei Abschluss einer Mitgliedschaft kostenlos dazu. Jetzt auf drinkag1.com/PlanZ. Ich sag's nochmal, jetzt auf drinkag1.com/PlanZ. Findet ihr wie immer aber auch in den Shownotes. Werbung Ende.
So, es ist wirklich ein richtiger Off-Season-Podcast. Wir reden über Urlaub, wir reden über Wintertraining. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, in meiner Wahrnehmung ist auch nicht wirklich viel passiert so jetzt in der Radsportwelt. Was passiert ist, ist die Tour de France. Also die Strecke wurde vorgestellt, der Männer und der Frauen für das Jahr 2024. Darüber können wir noch ein bisschen sprechen.
Also... ich weiß noch nicht so ganz, was ich von der Frauenstrecke halten soll. Erstmal grundsätzlich zum Fakt, dass die Tour de France nächstes Jahr nichts mit Paris zu tun haben wird, wegen Olympia in Paris. Klar.
Finde ich schon.
Macht, macht scheiße, Sinn, aber finde ich absolut find ich schon richtig scheiße. Genau. Also für mich ist halt einfach
Tour
de France ist halt, heißt halt Champs-Élysées. Und ich fand es halt auch deshalb viel cooler im ersten Jahr der Frauen-Tour de France, als die erste Etappe gleichzeitig die letzte Etappe der Männer war und die Frauen halt ihre Eröffnungsetappe auf der Champs-Élysées hatten. Fand ich cool, weil es wird ja doch oft mit einer Flachetappe eröffnet oder mit einem Zeitfahren. Und einfach einem Sprinter die Möglichkeit zu geben, das gelbe Trikot zu tragen. Bei einem Rennen, das ja sonst, weil es eben deutlich kürzer ist als das Männerrennen, ja doch sehr kletterlastig ist, oft ist, fand ich einfach sehr gut gemacht. Und natürlich auch irgendwie so dieses Zusammenlegen von Männer- und Frauenrennen oder beziehungsweise dieses direkte Überschneiden fand ich gut. Und dass jetzt die Tour de France gar nichts mit Paris zu tun hat, ja, irgendwie passt es nicht in mein Weltbild der Tour de France.
Ja, geht mir ganz genauso. Also ich finde, man kann es natürlich verstehen mit dem Hintergrund, dass dann die Olympischen Spiele dort stattfinden werden. Das ist natürlich ein komplett logischer Grund. Aber als Fan kann man natürlich trotzdem sagen, ey, mir fehlt irgendwie die Paris, mir fehlt Paris in der Tour de France. Und das geht mir ganz genauso.
Das war schon französisch. Mir fehlt die Paris.
Mir fehlt die Paris.
Ja, und also die Männer, da kannst du vielleicht mehr sagen, die Männerstrecke habe ich mir noch nicht ganz genau zu Gemüte geführt. Bei der Frauenstrecke kann ich natürlich sagen, grundsätzlich ist es cool. Für uns von Köln aus ist es super nah. Man kann sich einige Etappen problemlos anschauen. Und gerade die Etappen so rund um Lüttich und Bastogne sind ums Eck und sind normalerweise auch anspruchsvolle und interessante Rennen. Aber ich finde es halt irgendwie ein bisschen komisch oder schwierig, dass grundsätzlich die Tour de France nichts mit Paris zu tun hat und dann die Tour de France der Frauen auch sehr wenig mit Frankreich, weil es einfach so, ich glaube, nach der 5. Etappe von 8 kommen sie überhaupt erstmal nach Frankreich. Davor ist Belgien und Niederlande. Das finde ich halt auch irgendwie komisch und auch wenn es schön für uns ist, grundsätzlich gut, dass ihr irgendwie so eine gerade Linie zumindest von oben nach unten, also Start in Rotterdam und dann einfach so quer nach unten und Finale Alpe d'Huez, was natürlich auch sehr schön wird, glaube ich. Aber
ich glaube Alpe d'Huez Finale wird richtig krass werden und das ist das Einzige, was ich auch so zur Frauenstrecke sagen kann. Das ist mir halt auch komplett ins Auge gestochen. Das ist wie, als wenn jemand mit einem Lineal auf der Landkarte gerade runtergezeichnet hätte. So ist halt die Frauentour de France wirklich. Es geht oben Rotterdam los, unten ist Alpe d'Huez Ziel und dann wirklich einfach, okay, wie kann man auf der Linie Etappen bauen und so das ist eigentlich die Frauentour de France.
Ja, und ich glaube, grundsätzlich ist es ganz gut für die Teams, weil man merkt auch immer bei Rennen wie beim Frauen-Giro, wo es irgendwie lange Transfers gibt, die Teams und der Staff rund um die Frauenteams ist doch kleiner, ist alles irgendwie ein bisschen komplizierter und vielleicht auch ein bisschen weniger komfortabel für die Fahrerin, als es jetzt bei den Männern ist. Und dann noch lange Transfers auch in ein kurzes Etappenrennen reinzupacken, ist, glaube ich, sehr unangenehm für die Fahrer und für die Teams an sich und schwieriger umzusetzen einfach. Und was ich aber auch zum Thema schwieriger umzusetzen ein bisschen komisch finde, die zweite Etappe, ich meine, es ist die zweite Etappe, ist ja ein Zeitfahren oder eine kurze Etappe, 67 Kilometer plus ein Zeitfahren. Und ich finde diese Zweiertage, die sind irgendwie immer räudig.
Ja, das sollte auf jeden Fall abgeschafft werden. So eine Doppeletappe bin ich, glaube ich, das letzte Mal vor 7 Jahren gefahren. Und das wäre so ein richtiger Albtraum für mich, wenn ich irgendwie jetzt wüsste, ich habe bald eine Doppeletappe anstehen. Da hätte ich schon wieder, würde ich schweißgebadet aufwachen, weil du kennst es auch, so eine Doppeletappe fahren, das ist schon richtig beschissen. Das, finde ich, gehört auch nicht mehr irgendwie. Also, mir hat es einfach nie Spaß gemacht und wenn es nicht Spaß macht, dann macht man es halt auch nicht gerne. Von daher bin ich froh, dass ich das schon ganz lange nicht mehr machen musste.
Ja, gehe ich absolut mit. Und ja, bei der Männertour, ich kann nur sagen, Finale Nizza, richtig? Und richtig, anstatt Paris.
Start in Florenz.
Und Start in Florenz, ja. Ich meine, sag du.
Naja, kannst du auch du erst gerne sagen, was du so gesehen hast.
Natürlich, also grundsätzlich machen die natürlich einen deutlich sinnloseren Twist irgendwie, weil von Süden in den Süden, dann in den Norden und dann wieder in den Süden, richtig?
Ja, aber so. Ja, ja, kann man schon so sagen. Also man fährt halt, ich würde sagen, man fährt halt einfach von Italien nach Frankreich, dann ist man halt im Süden, dann fährt man halt im Norden hoch und dann fährt man wieder im Süden runter, das stimmt schon, ja.
Aber ja, also ich, irgendwie, man muss halt bei der Tour de France versucht man immer irgendwie einmal quer durch Frankreich zu kommen. Und dann ist es, bedeutet es halt auch oft irgendwie ein bisschen sinnlose Transfers.
Ja, ja, also bei mir zur Männer-Tour de France oder der Streckenpräsentation, das war ja halt auch erst gestern, wir nehmen am Donnerstag auf, am Mittwoch wurde sie präsentiert. Ich bin auch so ein bisschen, ja, wie du sagst, ähnlich wie du gerade gesagt hast bei der Frauentour, ich kann es noch nicht so richtig einschätzen, einordnen. Das ist ja meistens auch so, wenn so eine Strecke präsentiert wird, wenn man sich die einzelnen Etappen jetzt nicht im Detail direkt anschauen kann. Meine allererste Reaktion, so ganz persönlich, war, als ich dann mir die Etappen so einzeln angeschaut habe, dass ich mir dachte, ey, krass, sind 8 Sprintetappen dabei, was mich dann erstmal gefreut hat. Und ich dachte, oh, ist eine sprinterfreundliche Tour. Natürlich sind da auch super viele harte Bergetappen dabei, aber die habe ich, ja, das ist einfach so, wenn ich mir eine Strecke angucke, die werden dann erstmal so wegignoriert, die harten Tage, wo ich mich nur durchquälen muss. Von daher dachte ich erstmal so, ah, cool, mal wieder eine Tour mit vielen Sprints. Und dann ist es aber so ein bisschen umgeschlagen, weil ich bei Cycling News und einfach in den Radsportmedien unterwegs war und sowohl Cavendish als auch Philipsen haben beide ein Interview gegeben, wo sie beide so gesagt haben, so, ah, die schwerste Tour, vielleicht die schwerste Tour jemals, und Philipsen auch gesagt hat, das wird schon schwer für einen Sprinter da durchzukommen, was natürlich stimmt, weil wenn man sich, wo ich mir eigentlich dachte, okay, wenn Jasper Philipsen das sagt, krass, sagen, ja, weil der fährt ja super krass berghoch, also der wird ja keine Probleme haben, da zu Ende zu fahren, aber wenn ich da zum Beispiel am Start stehen würde, ich würde mir schon bei der Schlusswoche Gedanken machen, okay, wie komme ich da wohl durch, weil das muss man schon sagen, ich glaube, die letzte Sprintetappe ist 16-17 und dann sind halt wirklich 2 hammerharte Bergetappen auf Etappe 19 und 20 und dann das Abschlusszeitfahren ist ja auch von Monaco nach Nizza, da ist ja auch ein Riesenberg zu bewältigen auf den 34 Kilometern, also das wäre so, ich dachte mir immer nur so als Sprinter, dann bist du auf Etappe 21, was normal die Paris-Etappe ist, und stattdessen fährst du ein 34 Kilometer halbes Bergzeitfahren.
Und fliegst aus der Zeit.
Vielleicht fliege ich heute auch noch aus der Zeit. Also ganz ehrlich, das wäre mir dann sogar egal, weil ich sagen würde, ja, ich bin ja trotzdem die Tour jetzt zu Ende gefahren. Okay, ich bin vielleicht OTL auf der letzten Etappe. Ist sicherlich ein Wermutstropfen, aber du hast es ja trotzdem beendet. Du bist ja trotzdem die Strecke und jeden Kilometer und alles gefahren. Aber ja, also deswegen, meine erste Reaktion war wirklich so, oh, krass, viele Sprintetappen. Und gerade so mit dem Hinblick, dass Aki und Schwarzi zu uns kommen. Und also wir haben jetzt mit dem Team noch gar nichts besprochen, was da irgendwie nächstes Jahr die großen Ziele und Pläne sind. Und da entscheiden ja auch die Rennen, die wir nächstes Jahr fahren. Und die Leistung darin wird ja noch den entscheidenden Ausschlag geben. Aber also wenn das Team sagt, ihr fahrt zum Giro, dann fahren wir zum Giro. Dann ist Tour eh kein Thema. So war es ja die letzten 2-3 Jahre auch. Aber falls die Tour eine Option ist, dachte ich mir halt so, klar, Aki will auch mal die Tour fahren, der ist die Tour noch nie gefahren. Ja, 8 Sprintetappen. Erstmal dachte ich so, ey, cool, das kann das Ziel für nächstes Jahr sein. Wäre ich auf jeden Fall motiviert für. Aber natürlich zittern mir jetzt auch schon die Knie, wenn ich dann die letzte Etappe angucke, weil ich mir dann auch denke, okay, ist schon krass, wenn du die letzte Woche eigentlich nur denkst, jeden Tag, okay, vielleicht war es das heute.
Ja, zum Glück hast du dann noch dein Season-Gewicht.
Zum Glück habe ich noch dann einen Podcast mit dir. Das würde mich dann auf jeden Fall retten. Aber sonst, was fällt sonst noch auf bei der Tour-Etappe? Ich finde mal, Etappe 1 ist natürlich spannend, weil das gelbe Trikot zum ersten Mal vergeben wird. Und da muss man schon sagen, das ist Florenz, Toskana, bestimmt sicherlich sehr, sehr schön. Aber die Etappe hat irgendwie auch 3000 Höhenmeter. Also ähnlich wie dieses Jahr wird es schon eigentlich zu Etappe 1 eher was für GC-Fahrer.
Und ich glaube,
Etappe 2 ist, glaube ich, Entschuldigung. Nee, ich wollte nur sagen, Etappe 2 ist, glaube ich, ein Sprint. Und dann Etappe 3 ist ja so, Etappe 2 ist die Etappe von Cesenatico, da wo Marco Pantani in seiner Region, zu Ehren Marco Pantanis wird die Etappe gefahren. Und da ist dann halt auch so 4-5 Mal so ein richtig steiler Stich im Finale drin. Das heißt, da wird auch schon kein Sprint sein. Ich glaube, die erste richtige Sprintetappe ist auf Etappe 3. Aber dann kommen halt relativ viele Sprintetappen, auch so 3, 5, 7, 9, 10, 12 oder so. Also da kommen dann echt viele hintereinander. Aber dazwischen dann natürlich auch immer wieder eine schwere Bergetappe. Und diese, ich glaube, das wird natürlich dann schon für die Fans wieder richtig cool und für die Fahrer richtig scheiße. Diese Gravel-Etappe von Troyes nach Troyes. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen, also ich kenne die Region gar nicht so genau, ob das jetzt Trobe-Roléans ist oder was genau, welches Rennen da sonst stattfindet, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall die Etappe, die vorm Fernseher super cool wird und die auf dem Rad sauhart wird, weil es sind 2000 Höhenmeter und irgendwie 18 Gravel-Sektoren, also schon krass, dass die Tour das mit reinnimmt.
Ja genau, die wollte ich nämlich auch gerade ansprechen, als ich versucht habe, dir ins Wort zu fallen. Das sind irgendwie 32 Kilometer Gravel, glaube ich, oder? Das heißt,
ja, oder 34, irgendwie
wir können
so.
Auf jeden Fall schon mal die Gravel-WM der Männer da, würde ich sagen, beenden. Weil ich glaube, wenn die Tour de France gravelt, dann sind die Besten der Besten auf jeden Fall am Start. Da müssen wir nur ein Comeback von Fossi bei Hans Grohe vielleicht anvisieren. Aber ja, es wird auf jeden Fall, glaube ich, spannend für die Zuschauer und es werden wahrscheinlich auch wieder sehr eindrückliche Bilder werden. Ja, also ich glaube...
Falls ich fahre, würde ich Fossi anbieten, undercover den Tag für mich zu fahren. Also dass er meine Startnummer dran macht und dann ist er für den Tag dann einfach mal Rick Zabel. Und weil dann hätte ich auch mal eine Chance, vielleicht bei der Tour-Etappe vorne zu landen auf der Gravel-Etappe, wenn Fossi für mich fährt. Weil wenn ich an meine letzte Gravel-Erfahrung zurückdenke bei Paris Tours... ja, da war ich vorletzter. Weiß ich jetzt nicht, ob das meine Tage
war. Ungefähr wird. So erfolgreich wie deine Laudatio. Womit wir auch wieder am Anfang wären, der Folge und...
Und eigentlich eher am Ende der
Folge.
Und
jetzt auch wieder am Ende der Folge, weil wir haben jetzt gleich die Stunde voll. Wir haben viel über Radsport und doch wenig über Radsport gesprochen. Aber so gehört sich das auch für Ende Oktober. Denn zu viel Radsport in der Offseason tut euch allen nicht gut. Deshalb dankt es uns. ansonsten, wenn euch doch ein bisschen mehr Radsport fehlt, dann geht jetzt auf die Rolle oder nach draußen. Ansonsten sehen wir uns vielleicht heute Abend oder wir haben uns gesehen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, in Frankfurt beim Live-Podcast. Und für alle, die nicht dabei waren, vielleicht machen wir nächstes Jahr ja nochmal das Gleiche und besprechen dann die von uns eben angesprochenen Tour-Etappen nochmal nach.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf jede und jeden, den wir in Frankfurt sehen werden. Und ich glaube, Tanja, dass die Leute das auch mal mögen, wenn wir ein bisschen persönlich von uns reden. Also ich glaube, die Leute, die hier den Podcast hören, die finden uns ja im besten Falle vielleicht auch ein bisschen sympathisch. Und von daher, glaube ich, freuen die sich auch mal, wenn sie ja aus dem Urlaubsalltag oder von dir als Ärztin hören. Von daher denke ich nicht, dass es so schlimm ist, dass wir heute mal nicht so viel über Radsport geredet haben, sondern es eher eine persönlichere Folge geworden ist, die jetzt zu Ende geht. Mir hat es mal wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir. Du bist deutlich ausgeglichener und entspannter, als du es die ganze Woche lang warst. Und ich bin froh, dass wir die Folge jetzt aufgenommen haben.
Perfekt. Mein Akku ist auch leer und ich muss jetzt packen. Ich habe morgen 24 Stunden Dienst. Da muss das Kissen in den Rucksack. Gehabt euch wohl und vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss.